Wie kann ich einem Schüler beibringen, ja, du musst weiterhin Französisch lernen, ja, du musst weiterhin lernen, selber ein Bewerbungsschreiben können zu formulieren, auch wenn wir wissen, ChatGPT und andere Systeme können das schneller und vielleicht sogar besser. Und das finde ich eine grosse Herausforderung.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In den letzten 8 Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich der Frage an, wie künstliche Intelligenz den Unterricht verändert, wie KI die Kinder und Lehrpersonen unterstützen kann und ob man durch die neuen Tools und Möglichkeiten verlernen zu lernen. Bildungsreise, ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. Diese Podcast-Folge hat mich in der Zentralschweiz an die PA Schweiz geführt. Als Klassenlehrer bin ich selber noch kaum mit KI im Unterricht konfrontiert worden, weil es eine neue und sehr schnelle Entwicklung gegeben hat. Und auch bei der Recherche im Vorfeld habe ich gemerkt, dass ich viel nicht weiss oder nicht verstehe. Deshalb sitze ich heute gegenüber von Beat Döbeli-Honecker. Schön, dass du dir heute Zeit nimmst.
Sehr gern, danke.
Du hast ursprünglich Informatik-Ingenieur an der ETH Zürich studiert, jetzt bist du Dozent im Fach Medien und Informatik und Professor und Leiter am Institut Medien und Schule an der PA Schweiz. Wann kommt künstliche Intelligenz in deinem Alltag zum Einsatz?
Das hängt davon ab, was du unter künstlicher Intelligenz verstehst. Wenn du das breit anschaust, dauernd, Gesichtserkennung beim Handy, Rechtschreibekorrektur oder Spracherkennung mit Siri und so weiter. Wenn du das enger anschaust, wie das, was im Moment den Hype ausmacht, Machine Learning, generierende Systeme, dann erstaunlich selten. Also ich brauche es dann, wenn ich damit experimentiere, weil ich wissen will, wie es funktioniert, aber im Arbeitsalltag wenig.
Künstliche Intelligenz, kurz KI, scheint an der Schule ja gerade das Thema der Stunde zu sein. Auf der PA Schweiz-Seite habe ich aber gelesen, dass du den Begriff künstliche Intelligenz lieber vermeidest. Wieso?
Da gibt es verschiedene Gründe. Das eine Problem aus meiner Sicht ist, dass künstliche Intelligenz nicht wirklich gut definiert ist. Natürlich, ein Wissenschaftler sagt immer, ein Begriff ist nicht gut definiert. Aber künstliche Intelligenz, die meisten Leute, die man fragt, die sagen, künstliche Intelligenz ist das, was normalerweise ein Mensch macht. Und bei der raschen technischen Entwicklung ist das extrem unterschiedlich, ob man vor 10 Jahren schaut, ob man vor 20 Jahren schaut oder ob man heute schaut. Und das finde ich noch problematisch. Vor 30, 40 Jahren, wo der Taschenrechner kam, wäre eigentlich ein Taschenrechner künstliche Intelligenz gewesen, weil damals hat noch ein Mensch müssen rechnen. Und heute würde man sagen, Übersetzungsprogramm, ja, ist das das, was normalerweise ein Mensch würde machen? Ja, bis vor kurzem ja schon. Und das ist der einzige Grund, dass es seltsam ist, das als Begriff zu verwenden. Ein anderes Problem, das ich sehe, ist, bei künstlicher Intelligenz schwingt immer der Vergleich mit dem Mensch mit. Also man kann nicht künstlich sagen, ohne nicht auch an natürlich zu denken. Und das ist gerade im Bildungsbereich, finde ich, das problematisch. Weil vielleicht wollen wir ja gar nichts vergleichen oder ersetzen. Und wenn wir aber im Begriff schon den Vergleich drin haben, dann hilft uns das nicht weiter. Der dritte Grund ist, das, was gewisse Leute als KI bezeichnen, wird bald so allgegenwärtig sein, dass es eigentlich keinen Unterschied mehr macht, ob ich jetzt sage Computer oder KI. Und wenn es aber nicht unterscheidbar ist, dann brauche ich auch den Begriff nicht mehr.
Klingt sehr simpel. Wie würdest du denn einem Kind erklären, was KI ist in dem Fall?
Ich würde dann eben nicht von KI reden, sondern ich würde vielleicht von maschinellem Lernen reden und sagen, das ist die Art und Weise, wie ein Computer neu dazu gebracht wird, das zu machen, was wir gerne von ihm wollen. Und je nachdem, wie alt das Kind ist, würde ich beispielsweise sagen, das ist, wie man einen Hund erzieht. Wenn man einen Hund erzieht, dann lobt man ihn dann, wenn er etwas gut macht und man redet streng mit ihm oder nimmt ihm etwas weg, wenn er etwas nicht gut macht und mit der Zeit lehrt der Hund, was erwünschtes Verhalten ist und was weniger erwünschtes Verhalten ist. Und beim maschinellen Lernen macht man das mit dem Computer eigentlich ähnlich, indem man ihm entweder ganz viel Beispiel gibt oder indem man ihn selber ausprobieren lässt und dann findet er raus, was funktioniert und was funktioniert weniger gut.
Ich wollte natürlich wissen, wie KI selber KI erklärt und habe ChatGPT gefragt, wie er meinem Kind würde künstliche Intelligenz erklären. Rausgekommen ist die Antwort. Künstliche Intelligenz ist wie ein super kluger Roboter oder ein Computer, der lernen kann, Dinge zu tun, ohne immer wieder neu programmiert zu werden. Er kann zum Beispiel lernen, Bilder zu erkennen oder Fragen zu beantworten, genauso wie du lernst, Fahrrad zu fahren oder Zahlen zu addieren. Wie findest du die Antwort?
Es erklärt, was KI ist, aber eigentlich nicht, wie KI funktioniert. Also es hilft einem Kind, das noch nicht weiss, was sich unter KI vorstellen muss. Es liefert aber relativ wenig Erklärung. Ich glaube nicht, dass ein Kind sich selber schon überlegt hat, wie lernt es eigentlich Velofahren.
Wahrscheinlich liegt es ja an meinem Prompt. Ich habe gelernt, wenn man eine Eingabe macht, das nennt man Prompt. Ist das richtig?
Das, ja.
Genau, und wenn ich den wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen konkreter definiert hätte, wäre noch ein bisschen eine bessere Antwort rausgekommen.
Das mag sein. Die Frage ist, ob ChatGPT quasi schon didaktischer und besser kann zielstufengerecht formulieren, als du das als ausgebildeter Lehrer kannst.
Ich hoffe, dass das noch nicht der Fall ist, aber wahrscheinlich in der Zukunft. Welche Herausforderungen und Chancen für die Gesellschaft ergänzen sich durch die neue Technologie?
Ist eine extrem breite Frage. Also ich glaube, mit dieser Frage könnten wir uns eine Stunde lang beschäftigen.
Ja, das glaube ich.
Weil von der Bedeutung her würde ich maschinelles Lernen oder quasi das Wichtigwerden von maschinellem Lernen vergleichen mit dem Einfluss, den die Erfindung vom Computer hatte oder das Aufkommen vom Internet.
Mhm.
Und auch dort, wenn du mich würdest fragen, was sind denn Potenzial vom Computer, dann könnte ich stundenlang schwätzen. Ich habe das Gefühl, maschinelles Lernen führt, jetzt mal bei den generativen Systemen, etwas weiter, was wir schon beim Internet haben. Ich habe plötzlich eine Wissensquelle, wo mir zum Teil zuverlässiges, zum Teil weniger zuverlässiges Wissen liefert, wo mir hilft, irgendwelche Tätigkeiten zu unterstützen, übersetzen, recherchieren, formulieren, ähnliche Sachen, zum Teil beim Problemlösen hilft. Da ist die Palette relativ breit.
Mhm.
Und ich glaube, da können wir auch noch nicht so ganz abschätzen, was alles wird möglich sein und was wird zuverlässig möglich sein und wo wir sagen, nein, das wollen wir weiterhin von Hand machen.
Mhm.
Auf der anderen Seite sehen wir auch jetzt schon die Herausforderungen, die wir haben. Eine ist mehr, die Informationsflut wird immer grösser.
Mhm.
Ist es uralt? Phänomen. Die alten Griechen haben sich schon darüber beklagt. Es hat in der Bibliothek von Alexandria zu viele Bücher, man kann gar nicht alle im ganzen Leben lesen. Jetzt mit dem Internet haben wir schon das Gefühl, das ist ja schrecklich, es hat viel zu viel. Und jetzt generiert der Computer selber noch neue Texte, Bilder, Filme und so weiter. Wie werden wir je mit dem zu Schlag kommen? Und mit dem verbunden, es wird massiv einfacher werden, auch falsche Meldungen, irreführende Meldungen zu generieren, die sehr überzeugend tönen. Und das ist einerseits, könnte das problematisch sein in der Demokratie. Was mache ich, wenn ich quasi Falschmeldungen generieren kann, die absolut direkt auf dich abgestimmt sind? Oder was passiert, wenn ich dich mit einer Art Phishing-Mail überzeugen will? Bis jetzt erkennst du Phishing-Mail noch dran, sie haben nichts mit dir zu tun und sie sind in einem schlechten Deutsch geschrieben.
Mhm.
Es ist zu erwarten, dass in Zukunft entsprechende Phishing-Mail wissen oder Generatoren wissen, wo du schaffst und zielgerichtet dich adressieren und sagen, du als Redakteur bei SRF sollst doch bla bla bla. Und damit hast du viel eher das Gefühl, es könnte stimmen, was da drin steht. Mhm. Dann, was sicher auch dazu kommt, ist Energieverbrauch. Zahlreiche IT-Firmen haben sich eigentlich auf die Fahne geschrieben, sie wollen zukünftig Energie sparen. Wenn man aber ihre Bilanzen anschaut, ihre Energiebilanz in den letzten zwei Jahren, gehen die steil rauf. Und auch da muss man sich überlegen, ja, wie ist das vereinbar? Jetzt reden wir von einer gewissen Klimakrise. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt IT-Firmen, die immer mehr Rechenpower wenden, damit sie all die Modelle trainieren können.
Das, was du vorher angesprochen hast mit den Falschmeldungen, Desinformation, habe ich gerade heute gesehen, dass auch gewisse SRF-Gesichter mit dem zu kämpfen haben und KI-generierte Falschmeldungen raus sind, von der Mona Fetsch zum Beispiel. Ist gerade heute gekommen. Also, ist wirklich ein Problem.
Das ist ein riesiges Problem. Wir haben sozusagen schon länger, schon jetzt im Unterricht, vor dem Lehrplan 21, hat man schon Schülerinnen und Schüler beigebracht, man darf nicht jedem Bild glauben, man darf nicht jeder Zeitungsmeldung glauben. Da hat es aber noch einen gewissen Aufwand gebraucht und ich habe mindestens mit irgendeiner Bildbearbeitung, mit Photoshop müssen können umgehen. Jetzt ist es kein Problem mehr, so Sachen automatisiert zu generieren und man müsste davon ausgehen, bis in zwei, drei Jahren kann ich selbst Film so fälschen und deine Stimme so fälschen, dass man nicht mehr herausfindet, was richtig und was falsch ist. Und das wird natürlich ausgenutzt werden. Also wir haben jetzt schon Enkeltrickbetrüger anrufe, wo man ja weiss, die Leute fallen darauf rein, selbst wenn die Stimme von der vermeintlichen Tochter absolut eine fremde Stimme ist. Schon jetzt die Hälfte der Eltern haben das Gefühl, das ist meine Tochter, die da am Telefon brüllt.
Wahnsinn.
Wenn es in Zukunft noch möglich ist, aus 30 Sekunden Stimme von dir automatisch Text von dir zu generieren. Und das wird eine Herausforderung werden, wenn sämtliche Medienmitteilungen können gefälscht werden. Ich kein Problem habe, den Herr Biden irgendetwas sagen zu lassen. Und da haben wir auf einer politischen Ebene ein Problem, wem glaubt man denn noch? Also man redet von einer sogenannten Lügner-Dividende, dass man sagt, die Leute, die eigentlich Verunsicherung generieren wollen, die profitieren davon, wenn ich in Zukunft selbst einen Videobeitrag mit einem SRF-Logo, wo ein bekannter Moderator oder Moderatorin etwas sagt, nicht mehr vertrauen kann, weil es gefälscht sein kann. Was im Moment gerade aufkommt, sind sogenannte Deep Nudes. Das heisst, man kann mit Deepfakes, das sind sogenannte gefakte Bilder oder Videos, kann ich eben Menschen Sachen machen, die sie nicht gemacht haben. Und im Moment, international, steigt gerade die Anzahl der Jugendlichen, wo von ihnen Filme oder Bilder hergestellt werden, wo sie Blut dargestellt werden. Mhm. Und das ist dann, es betrifft meistens junge Frauen, extrem problematisch, wenn in der Schule irgendwelche Videos rumgehen, wo vermeintlich die junge Frau Blut zeigen.
Absolut. Jetzt auf die Schule abgebrochen, welche Herausforderungen und Chancen stellen sich da? Also jetzt das ist ja schon ein Problem sozusagen. Was siehst du noch?
Als Potenzial und Chancen ist, wir haben plötzlich ein Werkzeug, das beispielsweise kann unheimlich viel Sprache generieren. Das kann von Vorteil sein. Wenn ich als Lehrperson sage, ich möchte gerne einen Text in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, in leichter Sprache, ich möchte Sachen können übersetzen für fremdsprachige Kinder, dann ist das bis vor kurzem ein Problem gewesen. Heute kann ich mir problemlos etwas übersetzen lassen. Wir haben zahlreiche Beispiele von ukrainischen Kindern, die plötzlich mit einem entsprechenden Live-Übersetzungsprogramm im Unterricht folgen können. Wir haben Beispiele, wo Lehrpersonen einen Text in 5 verschiedenen Schwierigkeitsgraden darstellen können. Da können solche generative Machine Learning Systeme extrem viel helfen. Mhm. Bis zu einem gewissen Grad werden sie auch Rückmeldungen geben. Da müssen wir aber genau hinschauen, wo wollen wir, dass tatsächlich die Maschine eine Rückmeldung gibt und wo sagen wir, nein, das ist Aufgabe der Lehrperson, weil es geht ja auch darum, dass es emotional quasi von der Lehrperson kommt, wo das Kind wirklich versteht und nicht nur einfach irgendwelche maschinelle Rückmeldungen. Aber in diesem Bereich gibt es einiges, wo wir erst können sanft sehen, was da alles möglich ist.
Gerade zu dem, was du gesagt hast, passt das, was ich letzte Woche gehört habe, nämlich eine Podcast-Folge von der Sternstunde Philosophie, alte Schule oder neue Bildung. Der Yves Bossert hat Roland Reichenbach als Gast gehabt. Er ist Professor für Erziehungswissenschaft an der Uni Zürich. Er ist auch während meiner Ausbildung mal an der PH Zug vorbeigekommen. Er sagt, dass die Bildschirme in unserem Leben eine immense Dominanz erhalten haben und nennt die Bildung von heute eine Bildschirmbildung. Was ist deine Sicht auf das?
Das ist zweifellos so. Computer oder Bildschirm sind wahrscheinlich das wichtigste Medium geworden. Und wir befinden uns an einem sogenannten Leitmedienwechsel von einer Buchdruckgesellschaft zu einer Computergesellschaft. Von dem her könnte man ihm antworten, ja, früher sind wir eine Buchgesellschaft gewesen. Und dann ist einfach das Buch das Wichtigste gewesen. Vermutlich haben aber Bildschirme durchaus eine grössere Bedeutung bekommen, als das Buch früher gehabt, weil ein Buch habe ich weniger zum Kommunizieren gebraucht. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dem und wo sind die Vorteile und wo sind auch die Schwierigkeiten, wenn Menschen zu viel vor Bildschirm sitzen.
Inwiefern KI den künftigen Unterricht beeinflussen könnte, dazu hat sich auch der Bill Gates im Frühling 2023 in seinem Blog Gate Notes Überlegungen angestellt. Unter dem Titel «The Age of AI has begun» widmet er sich der künftigen Bedeutung von KI in verschiedenen Branchen, darunter auch der Bildung. Er geht davon aus, dass Software auf Basis von KI in den nächsten 5 bis 10 Jahren revolutioniert, wie wir lehren und lernen. Gleichzeitig meint er, dass selbst wenn die Technologie perfektioniert ist, das Lernen immer noch von den guten Beziehungen zwischen Schülerinnen, dem Schüler und den Lehrpersonen abhängt. Die Technologie wird die gemeinsame Arbeit im Klassenzimmer verbessern, aber niemals ersetzen. Wie siehst du das?
Das eine Lustige finde ich, dass du gerade das Beispiel von Bill Gates bringst. Ich vermute, das Gleiche hat er schon gesagt, wo der PC kam. Und noch einmal das Gleiche hat er gesagt, wo das Internet kam. Und jedes Mal hat er wahrscheinlich gesagt, in 5 Jahren wird die Bildung revolutioniert werden. Ich würde jetzt mal vermuten, so schnell geht es in der Bildung selten. Auch wenn quasi Machine Learning jetzt noch schneller ist in der Einführung als die bisherigen Technologien, dann ist es immer eine gewisse überhöhte Erwartungshaltung, was in sehr kurzer Zeit möglich ist. Grundsätzlich sehe ich es ähnlich. Ich glaube auch, es wird eine Ergänzung sein und es wird Lehrpersonen ersetzen. Und wir werden aber noch relativ lang müssen darüber diskutieren und damit zu kauen haben, wo genau sehen wir jetzt welche Grenzen, wie viel soll der Computer übernehmen und wo ist jetzt die Beziehung wichtig.
Ich bin froh, dass du das sagst, weil der John Hattie sagt, dass eine positive Beziehung zwischen der Schülerin, dem Schüler und der Lehrperson einen grossen Einfluss auf den Lernerfolg hat. Und da freut es mich, dass das auch weiterhin noch Bestand hat.
Absolut. Ich habe das Gefühl, die grösste Herausforderung im Bildungswesen wird sein, dass wir Kinder und insbesondere Jugendliche, Sekundarstufen 1, 2, können überzeugen, Sachen zu lernen, die die Maschine besser kann. Das hat mit der Maschine dann nicht mehr wahnsinnig viel zu tun. Und es ist auch nicht ein komplett neues Phänomen. Mit dem Taschenrechner haben wir schon seit 40 Jahren ein Gerät, das etwas besser kann, als es der Mensch kann. Und trotzdem, Primarschülerinnen und Primarschüler lernen weiterhin voller Freude Kopfrechnen. Aber in meiner Wahrnehmung liegt das daran, das sind Kinder in einem Alter, die noch gerne in die Schule gehen und wollen der Lehrerin oder dem Lehrer gefallen. Generative Machine Learning Systeme, die setzen auf eine Stufe ein, wo Schülerinnen und insbesondere Schüler langsam einen gewissen Schulverleider haben. Und das Gefühl haben, warum soll ich das alles noch? Und jetzt ist da eine Maschine, die das in Sekundenschnelle kann. Und vermutlich in gewissen Fällen heute schon besser kann, als Kind das werden können oder die Jugendlichen das werden können, wenn sie die Schule verlassen. Und das finde ich eine grosse Herausforderung. Wie kann ich einem Schüler beibringen, ja, du musst weiterhin Französisch lernen, ja, du musst weiterhin lernen, selber ein Bewerbungsschreiben können zu formulieren, auch wenn wir wissen, ChatGPT und andere Systeme können das schneller und vielleicht sogar besser. Wenn du aber nicht selber lernst, wie das geht, bist du dieser Maschine völlig ausgeliefert. Und dort kommt für mich die Beziehungsarbeit mit dem Mensch extrem zum Tragen. Wie schaffen wir es, die Motivation herzubringen? Warum muss ich den ganzen Grümpel lehren, obwohl es doch die Maschine nicht kann?
Ja, also ich bin nach den 8 Jahren, die ich unterrichtet habe, fest dafür überzeugt, dass Beziehung ganz wichtig ist. Aber ich sehe, wir haben verschiedene Herausforderungen mit dem. Eingangs wollte ich von dir wissen, wie du KI in einem Kind erklärst. Im Vorfeld habe ich Kinder gefragt, was sie unter künstlicher Intelligenz verstehen und ob sie sie brauchen.
KI ist eine künstliche Intelligenz, die Aufsätze schreiben kann, die kann eigentlich alles Mögliche und das ist eigentlich unglaubliche Technik.
KI kann sehr viel auch machen, so zum Beispiel aus Bildern oder man kann auch selber irgendwie etwas herstellen.
Keine Ahnung, was KI ist.
Künstliche Intelligenz klingt für mich wie, wenn man so beim anderen abschaut. Wenn man selber sich nicht intelligent fühlt, kann man ja beim anderen abschauen und das ist dann künstlich.
Also KI ist so wie ChatGPT, der ist so ein Roboter, der macht so zum Beispiel einen Text für dich oder so. Wenn du ihn fragst, so, ja, mach ein Bild von einem Hund, der gerade einen Handschuh macht oder so, dann schickt er dir das sozusagen wie.
KI ist ein Computerprogramm, wo, wenn du dir eine Frage stellst, wo sie dir eigentlich fast immer beantworten kann, weil die sucht so ganz viele Informationen im Internet und dann gibt sie einen Text oder so, der auf dich angepasst ist und da, was du halt willst.
Also ich persönlich nehme keine KI, wenn ich eine Lösung nicht weiss, dann google ich meistens, aber KI, nein, ich benutze es einfach nicht.
Ich habe es noch nie richtig benutzt.
Also wenn Taschenrechner als KI dazugehört, dann kann es sehr selten aber schon vorkommen.
Also ich habe bei Snapchat MyAI schon mal benutzt für Hausaufgaben, also vor allem auch bei Mathe, aber sonst schreibe ich eigentlich nicht so mit ihm.
Selten, aber so, wenn man mal was nicht weiss oder so, dann fragt man halt kurz KI. Und wie uns wird es auch angeboten von unserem Lehrer. Wegen dem finde ich es eigentlich cool.
Der Wissensstand ist recht unterschiedlich. Wenn du dein Kind so zulässt, was kommen dir für Gedanken?
Das Gleiche wie bei dir. Sehr unterschiedlicher Wissensstand. Mit wenigen Ausnahmen, wie ich erwartet habe, redet Kind von KI und meinen damit eigentlich das, was im Moment gross in den Medien ist, generative Machine Learning System. Also die Systeme, die meistens dialogbasiert, Text, Bilder und ähnliche Sachen machen. Was mir dann noch geblieben ist der Gesprächspartner in Snapchat. Das finde ich etwas, wo wir sehr genau verfolgen müssen. Da wissen wir auch, dass Kinder, sobald sie so einen Gesprächspartner, so einen virtuellen zur Verfügung haben, mit dem können davon über Sachen schwätzen, auch im schulischen Kontext, wo überhaupt nichts mit Schule zu tun haben. Und das könnte durchaus auch gefährlich sein.
Ich würde sagen, wir schauen jetzt im nächsten Teil nämlich gerade zusammen an, was die Technologie für Kinder bedeutet. Und meine erste Frage dazu ist, wie können wir schon Kinder in einem frühen Alter den Umgang mit KI lernen und sie darauf vorbereiten?
Die Frage ist, wie sie dort schon solchen Systemen begegnen. Ich vermute ja am ehesten durch etwas wie Siri oder Alexa oder einen Roboterstaubsauger. Ich wüsste jetzt nicht, ob man dort schon gross muss mit ihnen über so Sachen schwätzen, vielleicht Unterschiede aufzeigen. Ich habe das Gefühl, als ich ein Kind war, sind so die üblichen Fragen gewesen, wohin geht eigentlich die Fernsehmoderatorin, wenn ich den Fernseher abschalte. Und heutige Kinder im Kindergarten, anfangs Primarschule, fragen sich vielleicht, ist Siri beleidigt, wenn ich nicht mit ihr rede? Also muss man so da diskutieren, was passiert da eigentlich, was ist menschlich, was ist eben nicht menschlich. Und so eine Auseinandersetzung mit diesen generativen Systemen, habe ich das Gefühl, kommt dann, wenn Kinder selber anfangen, am Computer zu arbeiten und anfangen, Fragen zu stellen.
Du hast es vorher schon gesagt und du bei den Kindern gehört, Snapchat MyIA ist ein grosses Thema und gibt neue Herausforderungen. Was denkst du darüber?
Das wird eine grosse Herausforderung werden, weil wir ja eben wissen, dass nicht nur private solche Chatroboter gebraucht werden, sondern auch die ersten entsprechenden Chatroboter, die im schulischen Kontext genutzt werden, werden teilweise bis zu einem Drittel für nicht schulische Fragen gebraucht. Und das ist nicht ganz unproblematisch, weil man nicht sicher weiss, welche Empfehlungen gehen solche Roboter. Die wissen bis jetzt nicht, die sind nicht darauf trainiert zu sagen, das ist eine Frage, die du nicht solltest mit mir diskutieren, sondern da solltest du tatsächlich mit einem Menschen schwätzen. Sondern die geben einfach Antwort. Und es gibt schon gewisse medial durchaus auch aufbauste Fälle, wo, wie immer, entweder in Amerika oder in China, sättige Chatroboter Jugendlichen auch Hinweise gegeben haben, die dann eher problematisch gewesen sind. Im Sinne von, ja, dein Leben ist wirklich nicht mehr sehr wertvoll, dann überleg dir doch mal, dich selber umzubringen. Und man muss es nicht so dramatisch sehen. Aber plötzlich haben wir wieder Systeme, vielleicht ähnlich wie das Internet, aber noch zugänglicher und noch weniger kontrollierbar, wo Kinder Sachen sagen, die wir als Erwachsene vielleicht begleiten wollen. Und das wäre dann vielleicht auch eine erste Antwort an Eltern. Wie bisher schon bei allen medialen Angeboten begleiten, mit den Kindern darüber reden, was sie nutzen. Und nicht denken, oh, das ist ja schön, das Kind ist beschäftigt, hat jetzt einen Gesprächspartner gefunden, dann braucht es mich ja weniger.
Da kommt natürlich auch gerade das Thema Datensicherheit und der Schutz von der Privatsphäre, wenn sie eben ja so Sachen teilen, die sie vielleicht nicht sollten. Wie muss man mit dem umgehen?
Muss man durchaus anschauen. Datenschutz ist aber immer mit digitalen Themen ein heikles Thema. Man könnte sagen, das, was cool und spannend ist, ist eigentlich immer datenschutzmässig problematisch. Ja. Und wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht gerade am Anfang gewisse Sachen nicht zulassen und damit auch das notwendige Experimentieren auch im Schulumfeld verbieten, mit der Begründung, das ist ja nicht datenschutzmässig sicher. Langfristig müssen wir nach Lösungen suchen, wie können wir den Datenschutz einhalten. Und von dem her ist es durchaus problematisch, wenn persönliche Daten durch solche Systeme in Länder abfließen, die nicht ein Datenschutzgesetz haben, wie wir das haben. Aber eben, es wäre auch schwierig, wenn wir jetzt würden sagen, jetzt warten wir 5 Jahre, bis wir Systeme haben, die datenschutzmässig sicher sind.
Du hast vorher schon die Eltern angesprochen, du hast gerade von Begleitung. Es gibt ja auch die, die dann sagen, wir verbieten das, dürfen wir nicht nutzen, und sondern, wie du schon gesagt hast, sie einfach ziehen und froh sein, wenn sie beschäftigt sind. Hast du noch andere Ratschläge für Eltern, wie man mit dem umgeht oder wie sie das nutzen sollen?
Ich glaube, der wichtigste Ratschlag ist begleiten, sich selber damit auseinandersetzen, vielleicht auch mit den Kindern zusammensättige Sachen anschauen und dann den elterlichen Ratschlag liefern, wie man als Erwachsener das einschätzt. Und damit den Kindern wie eine weitere Perspektive geben. Eine Herausforderung ist natürlich, dass nicht alle Eltern das können und wollen machen. Und da kommt wieder die Schule. Und das wäre eine Begründung, dass die Leute, die sagen, man sollte nicht in der Schule auch noch mit solchen Systemen umexperimentieren, die machen doch das in der Freizeit schon genügend. Da würde ich als Antwort geben, ja nein, die Schule ist der einzige Ort, wo wir alle Kinder erreichen und wo wir können solche Sachen thematisieren können. Und nicht sollten sagen, das geht uns nichts an, das hat in der Schule nichts zu suchen, sondern wir können in der Schule genau solche Gespräche führen. Welche Fragen kann man so einem System stellen? Welche Antworten von so einem System kann man glauben? Und wo sollte man vielleicht eher nicht darauf vertrauen, dass das richtig ist, was eine Maschine sagt?
Es gibt schon Kinder auf der Primarstufe, die zum Beispiel ChatGPT brauchen, um Aufsätze zu schreiben oder für einen Vortrag nutzen. Wie würdest du reagieren als Vater und wie als Lehrer, wenn sie es benutzen?
Es kommt ganz darauf an. Im Moment können Primarlehrerinnen und Primarlehrer relativ gut hören, wenn ein Kind einen Vortrag hält und man merkt, der ist 1:1 aus der Wikipedia abgeschrieben. Das heisst, auf der Primarschulstufe ist es nicht ein Problem, das zu erkennen. Und dann kann man mit den Kindern auch darüber reden, dass es ja nichts lehrt und dass es keinen Sinn macht, wenn man einen Vortrag komplett aus dem Internet kopiert oder sich von ChatGPT schreiben lässt. Umgekehrt müssen Kinder lernen, wie können sie zusammen mit so einem System bessere Vorträge halten. Also wo ist die Eigenleistung? Wie können Sie beispielsweise einen Text, den Sie haben, durch so ein System prüfen oder fragen lassen, was fehlt da noch und ähnliche Sachen?
In der Medien war gerade letztens ein Bericht drin, dass eine Bachelorarbeit geschrieben wurde. Alles per ChatGPT wahrscheinlich. Und die Person hat das A bekommen. Hast du das auch gelesen?
Ich habe das Porträt gelesen in der NZZ vom Gymnasiast, der in der Deutschmatur Bücher nicht mehr gelesen hat, sondern nur noch sich mit ChatGPT und so darauf vorbereitet hat, was könnte ich die Lehrperson fragen und wie müsste ich dann Antwort geben. Das sind die Themen, die im Moment medial sehr gern ausbreitet werden. Ich glaube, man muss 2 Sachen unterscheiden. Wenn jemand eine ganze Bachelorarbeit heutzutage kann abgeben und Bestnoten bekommt, dann würde ich das Problem eher bei einer mangelnden Betreuung gesehen, weil ich das Gefühl habe, heutige Systeme sind noch nicht in der Lage, tatsächlich gute Arbeiten zu schreiben, wo man es nicht merkt. Dort sind wir aber, die Systeme werden besser und dort haben wir als Hochschule tatsächlich eine Herausforderung, dass wir solche Arbeiten enger betreuen müssen. Wenn ich mich natürlich jede Woche mit der Studentin oder dem Studenten treffe und frage, was sind die Arbeitsfortschritte, dann wird mir jemand nicht mehr können, am Ende einfach eine Arbeit abliefern und die ist komplett computergeneriert. Setzt aber voraus, dass ich mehr Zeit habe für die Betreuung. Und letztendlich muss es um ein Miteinander gehen. Also wie wir heute unterdessen auch ein lockeres Umgehen haben mit «Jemand braucht eine Suchmaschine». Vor 25 Jahren war der Ruf, Ah, es hat jemand eine Bachelorarbeit schreiben, indem er einfach etwas aus dem Internet kopiert hat und niemand hat es gemerkt. Mhm. Und dann war die grosse Aufruhr gewesen, und müssen wir jetzt Internet verbieten und müssen wir Suchmaschinen verbieten. Und unterdessen haben wir uns beruhigt als Gesellschaft und haben gemerkt, ja selbstverständlich, das Internet gehört als Rechercheninstrument dazu, aber es langt nicht, wenn ich einfach eine Arbeit von irgendwoher kopiere und dann abgebe. Mhm. Und es hat auch die Beispiele gegeben, wo jemand eine Arbeit aus einem fremden Sprachraum genommen hat, durch eine automatische Übersetzung durchgelassen hat und damit hat es dann die betreuende Person nicht gemerkt, dass das eigentlich eine französische Arbeit ist, die jetzt auf Deutsch abgegeben wird. Und ich glaube, wir werden auch mit generativen Machine Learning Systemen irgendwann so weit kommen, dass wir sagen, ja, das gehört dazu. Mhm. Das ist ein Werkzeug wie eine Rechtschreibkorrektur, wie eine Suchmaschine, aber ich will immer noch von dir als Student eine Eigenleistung. Mhm. Ich erwarte aber auch, dass du vielleicht solche Systeme eingesetzt hast, um deine Arbeit auf problematische Stellen abzusuchen. Diese Kultur muss sich aber erst entwickeln.
Es ist noch spannend, wenn ich dir so zulasse, tönt das alles so. Wir haben eigentlich die Probleme alle schon gehabt und wir müssen uns einfach ein bisschen daran gewöhnen, mit dem umzugehen und das in unseren Alltag einzubauen und zu akzeptieren.
Also das beruhigt mich auch ein bisschen. Ich schwanke ein bisschen. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, als jemand, der sich beruflich schon seit mehr als 25 Jahren mit diesen Themen beschäftigt, gewisse Sachen wiederholen sich. Und gewisse anfängliche Hypes, und jetzt wird das doch ganz schlimm, dort habe ich das Gefühl, ja nein, dort haben wir ja Erfahrung. Das ist ja nichts grundlegend Neues. Also gerade der Vergleich mit dem Aufkommen vom Internet und der Suchmaschine kann uns helfen, zu zeigen, gewisse Anfangs-Euphorie und gewisse Anfangs-Ängste, die gehen wieder weg. Mhm. Und wir haben heute einen Umgang mit dem Internet gefunden. Auf der anderen Seite hat aber im Moment Machine Learning schon eine Qualität, die noch einmal anders ist, als was vor 25 Jahren mit dem Internet passiert ist. Ich habe das Gefühl, vor 25 Jahren hat man schon voraussehen können, was sozusagen das Ende der Leistungsfähigkeit ist. Mhm. Also ich konnte voraussehen, ja, mehr als das, was im Internet steht, werde ich nie rausbekommen aus so einer Kiste. Mhm. Jetzt mit Machine Learning ist es noch schwieriger zu sehen, wo ist denn eigentlich das Ende der Fahnenstange? Im Moment wissen wir, aha, aktuelle Systeme bestehen das bayerische Abitur. Aha, gut. Damit bei Studierenden, also bei unseren Masterstudierenden, habe ich das Gefühl, von denen verlangen wir mehr, als was das System heute könnte. Mhm. Aber wir wissen nicht, wie sich das Ganze entwickelt.
Beim Recherchieren habe ich gemerkt, dass mit KI noch viel mehr möglich wäre und das Lernen kann unterstützen. Du hast vor ein paar Sachen gesagt, aber welche Tools und Anwendungen findest du sinnvoll für Primarschülerinnen und Schüler, die du ihnen wirklich würdest empfehlen, wo du findest, mal, das sollten sie oder könnten sie nutzen?
Das ist für mich aus zwei Gründen eine schwierige Frage. Das eine ist, solche Tools, die ändern den Output. Mhm. Das heisst, wenn ich jetzt etwas sage, natürlich, der Podcast wird in 2-3 Wochen gelost werden, aber das sind Aussagen, in 3 Monaten oder in einem halben Jahr stimmen sie nicht mehr.
Ja.
Und zum anderen kaschiere ich damit auch, dass ich im Moment selber zu wenig Zeit habe, um tatsächlich alle die Tools auszuprobieren, die es gibt, und damit können stufenspezifisch Feedback geben. Ich habe das Gefühl, Lehrpersonen insbesondere, die sollten ausprobieren, was im Moment rum ist, wohlwissend, dass das, was sie jetzt ausprobieren, vielleicht in 6 Monaten nicht mehr rum ist, aber sie können das Gespür über dafür, was man ungefähr könnte machen.
Ich habe ChatGPT gefragt, welche Frage ich dir unbedingt stellen soll, und das ist dabei rausgekommen. Wie können Schulen sicherstellen, dass alle Schülerinnen und Schüler gleiche Chancen im Umgang mit digitalen Medien und Technologien bekommen?
Das ist jetzt aber eine schön politisch korrekte Antwort von einem ChatGPT. Ich könnte jetzt wieder standardmäßig sagen, das war schon immer die grosse Herausforderung gewesen. Ich könnte als Standardantwort sagen, das ist zum Beispiel eine Aufgabe von pädagogischen Hochschulen. Mhm. Wir sind dafür verantwortlich, in der Lehreraus- und Weiterbildung dafür zu sorgen, dass Lehrpersonen das entsprechende Rüstzeug überkommen, dass sie Kinder können unterstützen im Umgang mit solchen Systemen, sowohl wie man solche Systeme nutzt, als auch die Frage zu beantworten, was müssen eigentlich Kinder über so ein System wissen. Mhm. Wieder nichts Neues. Wir haben den Lehrplan 21, wir haben dort ein Modul Medien und Informatik. Dort steht im Lehrplan drin, was man muss wissen über solche Systeme. Da sind jetzt generative Machine Learning Systeme noch nicht drin. Das muss erweitert werden. Mhm. Eine Herausforderung könnte durchaus sein, im Moment sind die leistungsfähigsten Systeme meistens kostenpflichtig. Mhm. Wenn das so weitergeht, das weiss man noch nicht, dann könnte da wieder Gefahr bestehen von einem Digital Divide. Mhm. Einerseits auf einer globalen Ebene, Wir in den Industrieländern können uns eher solche Systeme leisten als die sogenannten Entwicklungsländer. Mhm. Wir haben das gleiche Problem innerhalb von der Schweiz. Reiche Gemeinden können sich vielleicht eher leisten, ähnlich wie sie sich schon 1-zu-1-Ausstattung haben können leisten, können sie sich jetzt eher auch noch ein Premium-Abo von so einem Dienst leisten als weniger wohlhabende Gemeinden. Und genauso mit den Kindern zuhause. Wie gehen wir damit um, wenn gewisse Eltern den Kind quasi das Turbo-Abo zahlen und andere Kinder haben das nicht? Das könnte tatsächlich wieder eine Herausforderung werden.
Das, was du vorher gesagt hast, wegen der PH, das würde mich jetzt noch interessieren. Hast du das Gefühl, dass PHs schon genug machen in der Ausbildung von Lehrpersonen in diesem Bereich?
Das ist wieder extrem unterschiedlich. Ich finde es auch erstaunlich, wie rasch man von den pädagogischen Hochschulen und von den Schulen verlangt, dass sie jetzt schon fit sein müssen. Mhm. Es sind noch nicht 2 Jahre her, wo noch niemand über ChatGPT geredet hat, weil es noch nicht gegeben hat. Und damit brauchen auch pädagogische Hochschulen Zeit, um ihre eigenen Dozierenden fit machen für das Thema. Was ich mitbekomme, praktisch alle pädagogischen Hochschulen machen mehr oder weniger interne Weiterbildungen, wo sie ihren eigenen Mitarbeitenden überhaupt zuerst ermöglichen, genau das Gleiche, was ich quasi gesagt habe, was Primarlehrerinnen und Primarlehrer machen müssen, nämlich ausprobieren. Auch da wiederholt sich für mich etwas. Wo Computer aufgekommen sind, sind mir Informatiker gefragt worden, was ist ein gutes Lernprogramm für Mathe 3. Klasse? Und wir mussten zur Antwort geben, das wissen wir doch nicht. Ich bin doch kein Mathe-Didaktiker. Mhm. Ich kann allgemein erklären, was Lernprogramm insgesamt gut oder schlecht macht. Aber konkret, da müssen die Mathe-Didaktiker fragen. Wo das Internet aufgekommen ist, hat sich das wiederholt. Was ist eine gute Webseite? Vor 10, 15 Jahren, wo mobile Geräte aufgekommen sind, Smartphones und Tablets, hat sich das wiederholt mit den Apps. Und jetzt komme ich täglich E-Mails über, könnten Sie mir eine gute künstliche Intelligenz für die 6. Klasse empfehlen für den Französischunterricht? Nein, kann ich nicht. Und damit ist es enorm wichtig, dass ich da im Haus unsere Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker kann überzeugen kann, dass es wichtig ist, dass sie sich jetzt mit dem Thema beschäftigen und dass sie für ihr Fach wieder schauen, was sind gute Systeme und was sind weniger gute Systeme und auf was muss man achten.
Das klingt sehr plausibel und wie du gesagt hast, es braucht manchmal einfach ein bisschen Zeit. Welche Chancen und Gefahren Kinder in KI sehen, da hören wir jetzt gerade zusammen rein.
Also was mir so ein bisschen Angst macht, ist einfach, dass KI alles sozusagen übernimmt, so, dass es auf einmal alles so ein bisschen kontrollieren kann.
Also ich sage jetzt, grosse Chancen sind sicher, wenn sich KI wie selber entwickeln kann. Vielleicht kann die dann auch neue Therapien für Krankheiten und so herausfinden. Aber da ist wiederum auch meine grösste Angst, wenn sie sich weiterentwickelt und sich irgendwie selbstständig macht.
Ich finde es gut, dass sie so Menschen helfen ihnen bei der Arbeit und so, aber dass sie auch nicht jetzt alles machen, weil sonst war es ja langweilig.
Ich denke definitiv, dass künstliche Intelligenz weiterentwickelt wird und dann am Ende viele Leute haben keine Arbeit mehr und KI haben halt ein bisschen Angst davor, weil ich vertraue der Technik nicht so, weil man kann es auch hacken oder so und ich würde halt auch nicht, dass alle Menschen zu faul werden, um zu arbeiten.
Was mir jetzt ein bisschen Angst macht, ist, es ist schon ein bisschen gruselig, weil du schreibst einfach mit so einem Roboter. Aber was ich jetzt mega cool finde, ist, dass man einfach halt, wenn man jetzt jemanden zum Reden braucht oder so und keinen findet oder so, kann man einfach mit ihm reden.
Dass KI sich so entwickelt, dass es einfach selbst ein Gehirn hat und selbst alles für dich erledigen kann. Und ich glaube, es wird dadurch auch ein paar Probleme geben und auch manchmal nützlich sein. Aber es wird auch so sein, dass es viel weniger Jobs wird geben, weil KI alles übernimmt.
Angst habe ich jetzt nicht, aber es ist halt einfach krass, wie man einfach so Zeug kann erstellen kann, zum Beispiel ein Bild, wo man einfach so einen Mensch auch so zum Reden kann bringen.
Wieso machen uns so neue Tools auch ein bisschen Angst?
Weil sie plötzlich Sachen ermöglichen, die wir uns bis jetzt nicht haben vorstellen können. Weil wir das Ende nicht abschätzen können. Ich finde es übrigens spannend, wie die Kinder Angst haben um Arbeitslosigkeit. Und ich das Gefühl habe, ich weiss jetzt nicht, wie alt die sind, aber das sind noch relativ junge Kinder.
5-6.
Sind das sozusagen ihre eigenen Ängste oder sind das Ängste, die sie von ihren Erwachsenen, von ihren Eltern mitbekommen? Ich bin auch nicht sicher, ob es wirklich zu Arbeitslosigkeit wird führen. Auch da könnte man wieder quasi zurückschauen und sagen, das haben wir schon ein paar Mal gehabt, so Umbrüche. Ich bin kein Historiker, kann darum nicht sagen, vor wie vielen Jahren, dass noch so und so viel Prozent in der Landwirtschaft geschafft haben und heute sind es, glaube ich, noch 2% in der Schweiz. Mhm. Und wir haben einen Wandel gehabt. Und bisher ist es immer so gewesen, dass man Angst gehabt hat, es wird eine unheimliche Arbeitslosigkeit geben. Es hat Umbrüche gegeben. Und das ist schwierig gewesen für die Leute, die die Stelle verloren haben. In längerer Sicht haben dann aber meistens andere wieder Arbeit gefunden in Bereichen, wo man sich vorne dran gar nicht hätte vorstellen können. Und Von dem her, ich finde es noch schwierig vorauszusagen, ob jetzt die grosse Arbeitslosigkeit kommt oder ob genau eben Beziehungsarbeit und ähnliche Sachen die sind, wo es weiterhin wichtig wird sein, dass Menschen das machen.
Wie du schon gesagt hast, ich finde auch, ich habe fest Eltern und Medien aus den Antworten der Kinder gehört. Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass das ihre grösste Angst ist momentan. Und ich habe mir auch überlegt, was ist es? Und ich glaube, es ist wahrscheinlich einfach sehr etwas Normales, dass wenn etwas Neues kommt, wo wir nicht können abwägen können, wie du sagst, wir Respekt davon haben, weil wir nicht wissen, wo es hinführt. Wir würden jetzt in dem Teil noch ein bisschen schauen, was es für die Lehrpersonen bedeutet. Was hast du das Gefühl, wie die Rolle sich verändert und welche Kompetenzen jetzt neu nötig sind?
Die Lehrperson wird noch weniger zum Wissensvermittler oder wird noch stärker in der reinen Rolle der Wissensvermittlerin bedroht, wenn sie noch das Gefühl hat, dass sie war. Das hat schon mit dem Internet angefangen, indem plötzlich nicht mehr die Schulbibliothek das relevante Wissen hatte, sondern das Internet. Jedes Kind hat quasi können eine Suchmaschine fragen und sagen, sie, aber das, was sie da gerade erzählen, das stimmt nicht mit dem überein, was ich jetzt da finde im Internet. Das wird noch zunehmen und damit wird die Rolle der Lehrperson noch stärker zur Begleitung werden, aber auch zur menschlichen Stimme, die eben genauso emotionale und motivationale Aspekt muss übernehmen.
Was für Auswirkungen werden die KI-Tools auf den Unterricht haben?
Sie werden dazu führen, dass wir mehr Material zur Verfügung haben, dass wir individuelles Material zur Verfügung haben. Vermutlich nicht so rasch, wie wir denken. Im Moment ist so ein bisschen die Idee wie der Bill Gates, der sagt, in 5 Jahren ist das alles schon funktioniert. Ich glaube, aus Erfahrung wissen wir, es ist dann doch nicht so einfach zu verstehen, was ein Kind im Moment wirklich braucht. Wir werden mehr Antworten gefunden haben, wo wetten wir, dass die Maschine Rückmeldungen gibt und wo wetten wir das nicht. Heute schon. Eine Maschine kann problemlos einem Kind sagen, eben Kopfrechnungsaufgabe richtig oder falsch ist. Da haben wir heutzutage keine Hemmungen mehr, solche Aufgaben von einer Maschine korrigieren zu lassen. Bei einem Aussatz sind wir zurückhaltender und sagen, Moment, das ist etwas anderes. Wir würden aber heute schon sagen, ja gut, Rechtschreibekorrektur, also wo das Komma hinkommt und so weiter, das muss ja vielleicht nicht immer die Lehrperson sagen. Aber da müssen wir noch Erfahrungen damit sammeln, wie gehen wir damit um, dass eine Maschine relativ automatisiert kann Feedback geben, was ein Vorteil ist. Eine Lehrperson kann nicht allen 24 Kindern sofort Rückmeldungen geben. Wo wetten wir aber, dass eben doch die Lehrperson Rückmeldungen gibt? Und welche Art von Rückmeldungen? Es wird etwas stärker werden, was heute schon stattfindet, dass beispielsweise Lehrpersonen bei uns in der Projektschule Goldau sagen, aha, der Computer nimmt mir gewisse Routinenarbeiten ab, damit ich mehr Zeit habe, um nachher ein längeres Gespräch führen mit dem Kind, was ein Computer nie könnte. Und ich glaube, das wird zunehmen.
Was ja auch sehr schön wäre, wenn man ja dann auch die Rolle von einem Coach mehr oder von einer Coachin könnte einnehmen und noch ein bisschen stärkere Begleitung könnte leisten dann. Ja. Eine persönliche Leistung.
Ja.
Wie und wann würdest du das Thema KI oder Machine Learning im Unterricht mit Schülerinnen und Schülern behandeln und wie tiefgründig?
Ich glaube, relevant wird es im Moment gerade ab 5. oder 6. Klasse. Dann, wenn Kinder selber das Internet nutzen für Recherchen, dann werden sie zukünftig vermutlich auch entsprechende Systeme nutzen, um sich Antworten geben zu lassen, wenn sie einen Aufsatz machen müssen, wenn sie etwas schreiben müssen. Und dann ist es einerseits wichtig, ihnen zu erklären, wie kann man solche Werkzeuge einsetzen als Werkzeug, eben als Unterstützung. Damit ich das aber gut kann, muss ich ja auch wissen, wie so Systeme grundsätzlich funktionieren. Wie gesagt, wir haben heute in den Lehrmitteln für Medien und Informatik Erklärungen, wie funktioniert grundsätzlich eine Suchmaschine. Weil wenn ich weiss, wie grundsätzlich eine Suchmaschine funktioniert, werde ich bessere Ergebnisse erzielen. Und ähnlich muss ich wissen, was macht eigentlich so ein Chatbot im Hintergrund, damit ich kann verstehen, welche Fragen wird er vermutlich können gut beantworten und welche Fragen kann er vielleicht nicht so gut beantworten.
Und wie viel Platz darf KI im Unterricht einnehmen?
Die ganze Diskussion um Digitalisierung in der Schule geht immer so von einer Mengensicht aus. Wie viel Computer braucht es in der Schule? Wie viel Unterrichtszeit sollte mit dem Computer verbracht werden? Und je länger wir uns damit beschäftigen, merken wir, das ist ja nicht das Relevante. Also wenn wir jetzt miteinander reden, würden wir auch nicht sagen, ja, wir haben jetzt eigentlich seit einer Stunde haben wir mit dem Computer miteinander geredet. Sondern der Computer, der das Gespräch aufnimmt, der tritt total in den Hintergrund und wir schauen uns an und haben das Gespräch miteinander. Also merkt man, aha, es spielt überhaupt keine Rolle, dass jetzt in einer Stunde ein Computer auch eine Rolle spielt. Und ähnlich wird es auch mit Machine Learning sein, dass wir differenzierter schauen müssen, ja, welche Rolle hat denn und welche Bedeutung hat es und nicht mehr die reine Zeit, wie viele Minuten ist jetzt ein Machine Learning System im Unterricht präsent.
Du bist mir immer ein bisschen voraus. Ich habe nämlich jetzt hier als nächste Frage, welche Tools jetzt du den Lehrpersonen würdest empfehlen? Die Antwort hast du wahrscheinlich schon gegeben, dass es eben schwierig ist, weil es sich seit ein paar Wochen schon wieder ändern könnte und es wahrscheinlich einfach so viele unterschiedliche auch gibt. Ich würde sagen, wir machen jetzt gerade weiter bei den Prüfungsformen. Das würde mich nämlich noch interessieren. Hast du das Gefühl, dass sich die werden verändern oder sie sogar ersetzt werden?
Das kommt wieder sehr auf die Schulstufe drauf an. Ich glaube, es wird relevant werden ab der Sekundarstufe 1 oder 2. Dort ist es weder sinnvoll, dass man komplett sättige Systeme verbietet, weil irgendein ist es nicht mehr alltagsgemäss, wenn ich nicht sättige Systeme nutzen kann. Auf der anderen Seite gibt es Gründe, dass ich Sachen prüfen will, wo wir klar wissen, dass es ein Machine Learning System kann. Also müssen wir lernen differenzieren. Und sagen, wir haben Prüfungen, so wie ich heute Kopfrechnungsprüfungen mache, wo der Taschenrechner nicht erlaubt ist. Mhm. Und nachher habe ich Prüfungen, wo ich sage, ein Taschenrechner hilft dir gar nicht viel. Beziehungsweise ich erwarte eigentlich, dass du einen Taschenrechner einsetzt. Mhm. Wir können das anschauen, Maturaufsatz. Im Moment gehen Diskussionen zurück, ob man einen Maturaufsatz soll am Computer schreiben oder ob man soll von Hand schreiben. Aber noch vor 2-3 Jahren sind da heftige Diskussionen gewesen, dass es geheißen hat, wenn wir einen Maturaufsatz am Computer schreiben, dann können wir ja gar nicht prüfen, ob jemand die Rechtschreibung beherrscht. Mhm. Dann müssen wir sagen, ja gut, vielleicht ist es heute nicht mehr zeitgemäss, dass ich mit Hilfe vom Maturaufsatz die Rechtschreibung prüfe. Da muss ich vielleicht eine andere Prüfungsform haben. Und umgekehrt wäre es absolut nicht mehr zeitgemäss, wenn ich heute einen Maturaufsatz von Hand schreibe. Wenn, ausser vielleicht eben noch bei der Leitzprüfung an der Uni, muss ich noch 4 Stunden etwas von Hand schreiben. Mhm. Und wir wissen, dass Schreiben von Hand etwas ganz anderes erfordert als Schreiben am Computer. Es gibt schöne Untersuchungen von Journalistinnen und Journalisten, die noch gelernt haben, mit der Schreibmaschine zu schreiben. Mhm. Und Journalistinnen und Journalisten, die von Anfang an mit Copy-Paste aufgewachsen sind. Die einen, die sind noch fähig, einen roten Faden von Anfang an in ihren Text hineinzubringen, weil sie wissen, es ist nachher unheimlich mühsam, etwas umzustellen. Mhm. Heutige Journalistinnen und Journalisten müssen das nicht mehr, weil sie wissen, ich kann den Text jonglieren, wie ich will. Und von dem her, da müssen wir wie lernen, unterschiedliche Prüfungsformen können, argumentativ zu verteidigen und den Schülerinnen und Schülern zu erklären, ja, ich weiss, dass es so ein System das könnte, aber ich will jetzt von euch wissen, ob ihr das auch könnt. Mhm. Und auf der anderen Seite müssen wir neue Prüfungsformen finden, wo solche Systeme können Bestandteil sein.
Welche Zukunftsvisionen hast denn du für den Einsatz von KI oder Machine Learning im Bildungsbereich in den nächsten 5-10 Jahren? Das ist wahrscheinlich sehr eine grosse Zeitspanne. Du hast schon beim Bill Gates gesagt, das ist wahnsinnig schwierig. Aber wenn du dir das jetzt ausmalen würdest, wie siehst du das?
5-10 Jahre sind tatsächlich sehr viel. Ich würde mir erhoffen, dass wir im Bildungssystem genügend Ressourcen haben, um Lehrpersonen, Schulleitungen fit zu machen, um solche Systeme optimal einzusetzen. Und dann ist es wie bisher. Zusammenspiel von digitalen Technologien und uns Menschen, die versuchen, der nächsten Generation zu helfen, sich mit den Herausforderungen, die auf sie zukommen, auseinanderzusetzen.
An dich, der gerade zuhörst, ein grosses Danke, dass du eingeschaltet hast. Natürlich freue ich mich auch, wenn du den Podcast abonnierst und so keine Folge verpasst. Auch über eine Bewertung oder eine Rezension freue ich mich sehr. Und wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Beat, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Mit Offenheit an die neuen Technologien herangehen und schauen, welche Veränderungen bringen die in Bezug auf was Kinder müssen können später. Und auf der anderen Seite, wie können wir solche Werkzeuge und Medien auch sinnvoll im Unterricht einsetzen.
Danke für das lehrreiche Gespräch und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema Stärken kommt am letzten Montag im Juli. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.